Ö1 Mittagsjournal.
Aus dem Journalstudio begrüßt Sie Franz Renner, Dienstag, der 14. Juli. Recht viel Militärisches heute in diesem Mittagsjournal. Nach Paris schauen wir, wo die traditionelle Parade zum Nationalfeiertag heute so international war wie nie zuvor. Soldaten aus Staaten der sogenannten Koalition der Willigen sind mitmarschiert. Wir berichten und analysieren Letzteres mit Gustav Gressel von der Landesverteidigungsakademie. Mitnaschen am weltweiten Investitionsboom in Rüstung soll laut Wirtschaftsminister Hartmannsdorf auch Österreich mehr als bisher. Er will den Neutralitätsparagrafen für Rüstungsexporte abschleifen. Live ist dazu Reinhard Marak bei uns zu Gast. Er vertritt rund 200 Unternehmen, die im Verteidigungsbereich produzieren. Außerdem, wer genug Geld hat, kann leichter optimistisch sein. Das ist ein Ergebnis des neuen Jugendmonitors der Arbeiterkammer. Und unsere Wissenschaft hat vor den Semifinalspielen der Fußball-WM Tipps für den erfolgreich getretenen Elfmeter. Die Wetterschlagzeile heute von Sonne bis Gewittern. Alles möglich. Wir beginnen in Paris, wo am Vormittag die traditionelle Militärparade zum Nationalfeiertag stattgefunden hat. Dieses an sich super patriotische Militärspektakel, bekam heuer erstmals einen deutlichen internationalen Anstrich. Denn vorneweg marschiert sind rund 500 Soldaten der 36 Staaten umfassenden sogenannten Koalition der Willigen von Unterstützern der Ukraine im Krieg gegen Russland. Diese Koalition hat gestern bei ihrem Treffen mehrere durchaus bemerkenswerte Beschlüsse gefasst. Für uns war Leonie Heitz dabei bei dieser Militärparade, die nach Angaben aus dem Präsidentenpalast so groß war wie nie zuvor.
Vor der Ehrentribüne auf der Place de la Concorde am Fuße der Champs-Élysées empfangen Brigitte Macron und Premierminister Sébastien Lecornu die europäischen Partner. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Vertreter von rund 35 Staaten, darunter auch Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker, sind bereits gestern zum Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen nach Paris gereist und haben zusätzliche Militärunterstützung für die Ukraine beschlossen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky und Olena Zelenska werden mit langanhaltendem Applaus auf der Ehrentribüne empfangen. Normalerweise feiert Frankreich am 14. Juli seine Geschichte. In diesem Jahr ist die Militärparade aber auch eine Demonstration der europäischen Geschlossenheit Russland gegenüber. 6.700 Soldatinnen und Soldaten, fast 100 Flugzeuge, mehr als 30 Hubschrauber und über 300 Militärflugzeuge ziehen über die Champs-Élysées an Tausenden von Zuschauern vorbei. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich habe die Parade früher immer mit meinem Vater vor dem Fernseher verfolgt. All diese Menschen auf den Champs-Élysées, das ist fabelhaft. Erstmals marschieren auch 500 Soldatinnen und Soldaten der Koalition der Willigen mit. In den Mirage-Kampfflugzeugen sitzen ukrainische Co-Piloten, die Frankreich ausgebildet hat. Denn hinter dem militärischen Spektakel steht eine politische Botschaft. Frankreich will zeigen, dass Europa bei der Unterstützung der Ukraine zusammensteht. Die Mobilisierung des europäischen Kontinents steht für den Frieden in der Ukraine und auf dem gesamten Kontinent. So Verteidigungsministerin Catherine Vautrin. Gestern haben die Partner unter anderem eine neue europäische Initiative zur Raketenabwehr vereinbart. Frankreich kündigte zusätzliche Luftabwehrsysteme an. Erstmals sollen außerdem gemeinsame Militärübungen in Nachbarstaaten der Ukraine stattfinden, als Vorbereitung für den Fall eines Waffenstillstands. Dass Präsident Emmanuel Macron auch Soldaten aus den Staaten der Koalition auf den Champs-Élysées begrüßt, ist kein Zufall. Die Parade ist heute nicht nur eine französische Machtdemonstration, sondern auch eine der europäischen Geschlossenheit mit Signalwirkung weit über Paris hinaus.
Leonie Heitz hat aus Paris berichtet. Jetzt könnte man sagen, Militärparade, das können sie, die Franzosen, hat ja auch schon einmal US-Präsident Donald Trump schwer beeindruckt, sodass er sich für zu Hause auch so etwas gewünscht hat. Geworden ist es dann in Washington eher eine Militärparaden. Parodie. Aber zurück nach Paris, sind es mehr als Symbole, die Frankreich und die Koalition der Willigen da platziert haben, oder ist es mittlerweile schon mehr? Ich bin dazu live verbunden mit Gustav Kressel von der Landesverteidigungsakademie. Willkommen im Mittagsjournal. Herr Kressel, können Sie mich hören? In diesem Fall sollte ich sagen, ich sollte verbunden sein mit Gustav Kressel von der Landesverteidigungsakademie. Einmal riskiere ich noch die Frage, Herr Kressel, können Sie mich hören? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir werden dieses Gespräch, sobald wir die Verbindung wieder hergestellt haben, nachholen. Davor kommen wir zu einem zweiten Schwerpunkt, der auch unter Militärischem zu subsumieren ist. Ich habe schon angekündigt in diesem Mittagsjournal, von Krieg und den Kriegsängsten profitiert besonders und vor allem die Rüstungsindustrie. Geschätzte 380 Milliarden Euro wurden in der EU im Vorjahr für die Verteidigung ausgegeben, um 11% mehr als im Jahr davor. Da nimmt ein Zug Fahrt auf, von dem laut Wirtschaftsminister Wolfgang Kattmannsdorfer, ÖVP, Österreich nicht abgehängt werden soll. Österreichische Unternehmen sollen sich demnach ihr Stück von diesen Verteidigungsausgaben, vom Rüstungskuchen, und zwar ein möglichst großes, sichern können. Kattmannsdorfer will daher den sogenannten Neutralitätsparagrafen im Strafgesetzbuch zurechtschleifen. Nikita Elsler berichtet.
Es ist ein Lokalaugenschein beim Rheinmetall-MAN-Werk in Wien-Liesing. Gefertigt werden dort Militär-LKWs. Es ist die größte Fertigungsstätte für solche LKWs in Europa. Sie seien im Moment sehr gefragt, so CEO Christoph Müller.
Der Markt hat natürlich im Moment schon eine ganz besondere große Dynamik. Das liegt daran, dass natürlich viele Nationen über die vergangenen 3 oder 4 Jahrzehnte ihr Material gerade im LKW-Bereich nicht wirklich erneuert hat. Und jetzt kommt dieser schlagartige Bedarf dazu. Das bedeutet bis 2029 Vollausrüstung, Vollausstattung. Und das spüren wir hier im Werk. Und deswegen haben wir eben auch unsere Produktionskadenz so stark hochgefahren.
Doch immer wieder brechen österreichischen Unternehmen Aufträge weg. Die Firma Testfuchs beispielsweise stellt Prüfsysteme her, die für militärische Transportflugzeuge verwendet werden. Die Türkei ist ein Kunde. Als 2016 dort der Putsch stattfand, wurde das Land zum heiklen Handelspartner. Seitdem bekommt man keine Exporterlaubnis mehr, erzählt Testfuchs-CEO Volker Fuchs.
Das ist dann natürlich ein Beispiel, wo natürlich unser ursprünglicher Kunde, der auch ausgewählt hat, dass wir Teil des Programms sind, dann ein Problem hat, wenn wir scheinbar, warum auch immer, dann nicht mehr in der Lage sind, dieses Programm zu unterstützen.
Jetzt sollen die heimischen Rüstungsunternehmen profitieren. Laut ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer sollen die Gelder aus den EU-Verteidigungsausgaben künftig auch in heimische Unternehmen fließen.
Wir wollen ein eigenes Gesetz schaffen, dass der Export von sogenannten Dual-Use-Gütern, also Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden, deutlich vereinfacht wird. Und wir wollen auch sogenannte rechtskonforme Gegengeschäfte nutzen. Das heißt, wenn das österreichische Bundesheer bei einem großen Unternehmen einkauft, dass sich diese Unternehmen auch verpflichten müssen, Teile der Wertschöpfung auch in Österreich zu organisieren.
Welche Unternehmen bei solchen Gegengeschäften eingebunden werden, soll schon vorher festgelegt werden. Eine staatliche Stelle soll dann die Durchführung überwachen. Ein entsprechender Vorschlag wird gerade koalitionsintern abgesprochen. Auch bei bestehenden Gesetzen soll mehr möglich gemacht werden. Eine vom Wirtschaftsminister vorgeschlagene Änderung betrifft einen Paragraph, der die sogenannte Neutralitätsgefährdung regelt, also das Verbot von Unterstützung von Kriegsparteien. Als Beispiel werden Banken genannt, die aufgrund der Rechtssicherheit vor der Vergabe von Krediten zurückschrecken. Die Neutralität wolle man nicht abschwächen, sondern rechtliche Klarheit schaffen, so der Wirtschaftsminister. Die Neutralität sei höchstes österreichisches nationales Gut.
Nikita Elsler hat berichtet, mit seinem Vorstoß geht Wirtschaftsminister Hartmannsdorfer jedenfalls auf politisch und auch historisch gesehen sehr glattes Parkett. Die Neutralität Österreichs wurde über die Jahrzehnte im Rüstungsbereich eher augenzwinkernd gelebt. Vielen wird der Noricum-Skandal noch ein Begriff sein, der Export von Kanonen aus Österreich in die Kriegsländer Iran und Irak. Zumindest auf dem Papier hat Österreich strenge Exportkontrollen. Bis zu 4 Ministerien sind bei Genehmigungen im Spiel: Innen-, Außen-, Verteidigungs- und Wirtschaftsministerium. Das führt zu langwierigen Verfahren mit schwer durchschaubaren Regeln. Bei einer Kanone wäre es wahrscheinlich noch einfach. Besonders schwierig, und es wurde schon angesprochen, ist es bei sogenannten Dual-Use-Gütern, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Niklas Lercher berichtet.
Die Kontrolle von Rüstungsexporten in Österreich ist äußerst kompliziert. Hier reden bis zu 4 Ministerien mit. Das Innenministerium entscheidet über Bewilligungen von Kriegsmaterial. Das reicht von Maschinenpistolen über Raketen bis Panzer. Das Wirtschaftsministerium ist wiederum für die Exporte von sogenannten Verteidigungsgütern zuständig. Darunter fallen unter anderem Pistolen oder Jagdgewehre. Und auch sogenannte Dual-Use-Güter, also Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können. Dabei geht es beispielsweise um Drohnenmotoren oder Zielfernrohre. Zusätzlich prüft auch noch das Außenministerium entsprechende Ausfuhranträge. Bei Exporten von Kriegsmaterial setze die Neutralität Österreichs Grenzen, erklärt Völkerrechtsexperte Ralf Janik.
Die Neutralität kommt erst zur Anwendung, wenn es darum geht, Waffen zu exportieren in Länder, die einen Krieg führen bzw. die angegriffen wurden. Erst dann spielt die Neutralität eine Rolle.
Bei sogenannten Dual-Use-Gütern geht es ganz allgemein um die Einhaltung des Völkerrechts.
Das heißt zum Beispiel bei Chemiewaffen, dass da nichts in irgendeiner Form exportiert wird, was für deren Herstellung verwendet werden kann, oder bei biologischen Waffen. Oder auch, dass nicht in Länder geliefert wird, bei denen davon auszugehen ist, dass zum Beispiel Faustfeuerwaffen, die jetzt nicht als Kriegsmaterial gelten, für Menschenrechtsverletzungen, für die Unterdrückung der Bevölkerung beispielsweise durch den Polizeiapparat eines anderen Landes verwendet werden.
In der Vergangenheit hat es immer wieder Beispiele gegeben, wo Dual-Use-Güter in Konflikten aufgetaucht sind. Bei der Kontrolle gäbe es Luft nach oben, meint Völkerrechtsexperte Janik.
Die Frage ist halt natürlich gerade jetzt in wirtschaftlich schweren Zeiten, wie viel Luft man oben an überhaupt atmen möchte. Weil natürlich da, und das betont auch der Wirtschaftsminister wieder und wieder, sehr viel Geld zu machen ist im Moment, weil ja ganz Europa aufrüstet. Und an diesem finanziellen Kuchen möchte ja auch Österreich mitnaschen.
Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer von der ÖVP will Rüstungsexporte generell erleichtern. Unterschiedlich fallen darauf die Reaktionen der Koalitionspartner aus. Die SPÖ zeigt sich skeptisch, vor allem was Änderungen des sogenannten Neutralitätsparagraphen im Strafrecht angeht. Der stellt etwa die Finanzierung von Konfliktparteien unter Strafe. Hier sieht die SPÖ keinen Bedarf. Dafür Änderungen. Anders die NEOS. Aus dem Büro von Staatssekretär Sepp Schellhorn heißt es, man arbeite derzeit in der Koalition an gesetzlichen Präzisierungen, um Rechtssicherheit zu schaffen und unnötige Bürokratie abzubauen. Die Opposition zeigt sich ebenfalls ablehnend. Die FPÖ spricht in einer schriftlichen Stellungnahme von einem Herumdoktern an der Neutralität. Die Grünen lassen wissen, Österreich habe aus gutem Grund strenge Vorgaben für Rüstungsexporte.
Politisch ist beim Neutralitätsparagraphen aber nicht nur da, auch bei anderen Gesetzesmaterien wie dem geplanten Sicherheitsexportgesetz, vulgo Außenwirtschaftsgesetz neu, noch einiges zu tun, zu diskutieren. Was aber hätte die Wirtschaft gerne? Was braucht sie, um mehr Sicherheit zu haben, Planungssicherheit im Rüstungs- und Sicherheitsgeschäft? Bei mir im Studio ist jetzt Reinhard Marag, er ist Geschäftsführer der ARG Sicherheit und Wirtschaft in der Wirtschaftskammer. Willkommen im Mittagsjournal.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Marag, Sie vertreten in der ARG, wenn ich es richtig gelesen habe, rund 200 österreichische Unternehmen. Wer ist denn da dabei? Ich nehme an, nicht nur Kanonenproduzenten.
Ganz richtig. Wir sind ein sehr breites Feld. Wir decken sehr viele Unternehmen ab. Und am Ende des Tages haben wir, wenn es gut geht, vielleicht 10% an Systemherstellern. Keiner davon produziert Kanonen, definitiv nicht mehr. Aber die meisten unserer Unternehmen...
Verzeihen Sie, Systemhersteller sind Firmen, die tatsächlich etwas herstellen, mit dem man in den Krieg ziehen kann.
Genau so ist es. Der Rest, also 90, eigentlich mehr als 90%, sind Unternehmen, die Komponenten herstellen. Und auch die sind natürlich für uns insofern wichtig, weil wir in Österreich nie vollkommen autark sein werden, wenn es um Sicherheits- und Verteidigungswirtschaft geht. Aber zumindest ist es wichtig, dass wir auch mit sehr wesentlichen Komponenten in ausländischen Systemen sind, die wir in Österreich verwenden.
Und sind die alle dieser 90% sogenannte Dual-Use-Güter, die man sowohl zivil als auch militärisch verwenden kann? Oder sind auch welche dabei, die schon einen rein militärischen Zweck haben?
Es ist eine Bandbreite über alles. Mhm. Wir haben natürlich Unternehmen, die beispielsweise Panzerwannen herstellen. Das ist per se schon ein Kriegsmaterial, insofern kein Dual-Use-Gut. Wir haben andere Unternehmen, die Fahrzeuge, militärische Fahrzeuge herstellen. Dann sind wir im normalen Militärgut. Und dann haben wir natürlich noch viele, die auch Dual-Use-Güter herstellen.
Wie groß der Kuchen bei den Verteidigungsausgaben mittlerweile ist, haben wir schon gehört. In der EU waren es im Vorjahr geschätzte 380 Milliarden Euro. Österreich hat im Vorjahr Güter, die auch militärisch genutzt werden können, im Wert von fast 4 Milliarden exportiert. Um wie viel größer könnte denn dieser Kuchen für Österreich werden?
Das ist eine rein hypothetische Frage, weil wir uns natürlich anschauen müssten, was tatsächlich der Markt nachfragt. der europäische Markt vor allem, der für uns sehr interessant ist. Und man muss auch diese 4 Milliarden mit Vorsicht genießen. Die 4 Milliarden sind genehmigte Anträge. Oft werden bei uns Anträge auch gestellt auf Vorrat, die werden dann aber nicht ausgeschöpft. Also insofern, diese Zahl klingt sehr hoch, ist aber deutlich weniger hoch, als sie tatsächlich als sie klingt.
Es ist schwer, an belastbare Zahlen zu kommen in diesem Bereich. Wie hoch ist denn diese Zahl dann tatsächlich?
Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Auch da sind die Unternehmen natürlich eher bedeckt. Aber definitiv wissen wir, dass es nicht ausgenutzt wird, also diese Zahlen, diese Möglichkeiten zu exportieren. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Markt gestiegen. Was mir aber ganz wesentlich ist, wir dürfen nicht nur vom Markt sprechen. Das ist nicht nur eine volkswirtschaftliche Angelegenheit, sondern am Ende des Tages geht es um Sicherheit. Es geht um Sicherheit und Verteidigung. Denn am Ende jeder militärischen Fähigkeit steckt ein produzierender Betrieb. Und ich glaube, das müssen wir mitdenken. Ohne diese Technologie sind wir leider sehr ungeschützt.
Sie haben angesprochen, dass man tatsächlich nicht genau weiß, wie viel denn dann wirklich exportiert worden ist. Das hat wohl auch mit diesem Bermuda-Viereck, nenne ich es jetzt mal, der 4 beteiligten Ministerien zu tun, die vielleicht auch nicht alles austauschen, was sie haben und kennen. Womit wir bei dem wären, was die Wirtschaft wohl als Fußfesseln bezeichnen würde, wenn es darum geht, die Chancen in diesem Bereich auszuschöpfen. Von welcher dieser Fußfesseln müsste man die Unternehmen auf jeden Fall befreien?
Aus unserer Sicht wäre es einfach ganz wesentlich, dass wir wirklich Sicherheit bekommen. Der Hintergrund ist der, nachdem wir unsere Unternehmen klassischerweise Partner im Ausland brauchen, weil sie Komponenten liefern, müssen wir zumindest bei den wesentlichsten Komponenten und bei den Komponenten, die am weitesten weg sind vom Kriegsmaterial, so weit kommen, dass wir auch österreichische Liefersicherheit garantieren können. Denn sonst ist es schon so.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel für uns? Ich glaube, dass sich da viele nichts darunter vorstellen können.
Ein ganz konkretes Beispiel ist, wenn ein österreichisches Unternehmen einen Motor für ein Fahrzeug, das in Deutschland produziert wird, erzeugt. Dann wäre es ganz wesentlich, dass Österreich von vornherein sagt, ja, dieser Motor darf weiter geliefert werden. Wir vertrauen auch dann der deutschen Exportkontrolle. Und wenn aber Österreich dann eine Reexportbeschränkung auf diesen Motor legt, dann ist natürlich diese österreichische Komponente, dieses österreichische Teil sehr unattraktiv für den deutschen Integrator. Insofern wird es sich einen anderen suchen.
Wir hatten das Beispiel, glaube ich, auch schon bei einem Drohnenmotor, wo es dann darum gegangen ist, in welches Land wird der weitergegeben. Wie schaut es aus jetzt, und darum geht es offensichtlich auch in diesem sogenannten Neutralitätsparagraphen im Strafgesetzbuch, mit Finanzierungen? Da heißt es, dass Firmen vor allem auch bei größeren Aufträgen das Backing einer Bank brauchen, und die Banken fürchten sich aber davor, dass sie, wenn sie sich darauf einlassen, schon mit einem Bein im Kriminal sind. Könnten Sie uns das noch erläutern?
Das ist tatsächlich so. Wir haben eine Reihe von Fällen, wo es so ist, dass österreichischen Unternehmen, die im Verteidigungsbereich tätig sind, Konten gekündigt wurden, auch Versicherungen gekündigt wurden oder auch Liefergarantien nicht genehmigt wurden. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwer, denn dadurch kann ich nicht teilnehmen am Markt.
Reinhard Marag war das, der Geschäftsführer der AG Sicherheit und Wirtschaft in der Wirtschaftskammer. Danke fürs Kommen zu diesem Thema. Glaube ich, werden wir uns noch in den kommenden Jahren ein paar andere Male hören. Dankeschön. Wir kommen jetzt zum nicht zustande gekommenen Gespräch mit dem Militärexperten Gustav Kressel, das wir nach dem Bericht über die Militärparade in Frankreich führen wollten. Erstens, wir entschuldigen uns dafür für diese technische Unzulänglichkeit. Zweitens, wir hören noch einmal Leonie Heitz in einer Kurzfassung dessen, was sie schon berichtet hat, zur Einstimmung quasi.
Frankreichs Nationalfeiertag steht heuer ganz im Zeichen einer klaren politischen Botschaft. Nach dem Ukraine-Gipfel von gestern marschieren erstmals auch 500 Soldatinnen und Soldaten der sogenannten Koalition der Willigen über die Champs-Élysées. Sie stehen für Europas Unterstützung der Ukraine. Die Mobilisierung des europäischen Kontinents steht für den Frieden in der Ukraine und auf dem gesamten Kontinent, sagt Verteidigungsministerin Catherine Vautrin. Bereits gestern haben die europäischen Partner beschlossen, die Luftverteidigung der Ukraine zu stärken und gemeinsame Militärübungen in Nachbarländern für den Fall eines Waffenstillstands zu organisieren.
So, und jetzt aber, ich sollte live verbunden sein mit Gustav Kressel von der Landesverteidigungsakademie. Willkommen im Mittagsjournal.
Hallo, jetzt bin ich da.
Herr Kressel, was meinen Sie? War das mehr militärische Symbolpolitik da heute in Paris oder tut sich in Europas Verteidigungspolitik tatsächlich Substanzielles?
Es waren nun mal wichtige Ankündigungen. Das Problem natürlich bei vielen Dingen ist die Finanzierung und dann auch die Durchführung. Also etwa bei den Rüstungskooperationen verschiedener Staaten mit der Ukraine, da gibt es Finanzierungsvorbehalte und da gibt es natürlich auch immer die Frage, wie schnell kann man das wirklich implementieren. Aber grosso modo, wenn man es betrachtet, muss man sagen, die Europäer nehmen sich schon als selbstständigen Akteur wahr und gehen zunehmend mit einer Welt auch um, in der sie ihre eigene Sicherheit selbst in die Hand nehmen und nicht mehr auf die Führung der USA sich verlassen. Das kann man schon sagen.
Wir haben es von Leonie Heitz schon gehört, da sind jetzt von der Koalition der Willigen gestern Abend einige zumindest bemerkenswerte Entscheidungen gefallen. Die gemeinsamen Manöver an der Grenze zur Ukraine, der Startschuss für einen echten europäischen Luftabwehrschirm, die Ukraine darf französische Marschflugkörper nachbauen. Da kommt jetzt tatsächlich was in die Gänge.
Ja, in der Tat. Produktion von Munition ist ja eine Achillesferse im ganzen Krieg gewesen. Qualitativ sind europäische Rüstungsgüter gut, aber quantitativ haben sie nie die Stückzahlen produzieren können, die man gebraucht hat in der Ukraine. Und die Lizenzproduktionen in der Ukraine sollen dem abhelfen und auch für die Europäer eine gewisse industrielle verlängerte Werkbank darstellen nach dem Krieg, auch in der Ukraine zusätzliche Munition bestellen zu können, die man selber braucht. Aber wie gesagt, Finanzierungsvorbehalt und es wird natürlich eine Zeit dauern, bis entsprechende Betriebe auch aufgebaut sind.
Ein bisschen was oder vieles, je nachdem, wie man sieht, hängt dabei ja an, wie soll ich sagen, Einzelinitiativen. Einmal der französische Präsident, einmal der britische Regierungschef, vielleicht auch einmal der Versuch der Deutschen. Und es ist eine sehr große Koalition, die ja bis nach Australien reicht. Und dann gibt es noch die NATO und dann gibt es die EU und so weiter. Inwieweit, wenn wir auf das große Bild schauen, ist das noch zu viel Stückwerk oder inwieweit fügt sich das langsam?
Es ist noch sehr viel Stückwerk. Man muss ja auch bedenken, die Unterstützerstaaten stehen auch in einem gewissen Konkurrenzverhältnis, gerade was den Rüstungssektor angeht. Verschiedene Firmen haben jetzt natürlich aus einzelnen Staaten Interesse, dass ihre Produkte in der Ukraine getestet werden, dass es größere Aufträge gibt, auch gesamteuropäisch finanzierte Aufträge für ihr jeweiliges Produkt. Wir leben in einer Zeit, in der sich Krieg generell wandelt. Wir sehen computergestützte Auswertung von Lageinformationen, KI, Drohnen und zum Beispiel, wenn man die NATO anschaut, die NATO-Standards für eben zum Beispiel den digitalen Datenaustausch zwischen zwischen verschiedenen Systemen, ob es jetzt Fliegerabwehr oder Kriegsschiffe sind, die stammen alle noch aus den 90er Jahren, die berücksichtigen viele Trends nicht, die wir in der Ukraine heute sehen, den weit höheres Volumen an Daten, der ausgetauscht wird, beinhalten. Und es gibt unter den NATO-Staaten auch einen gewissen Streit, auf welchem Standard man sich jetzt innerhalb der NATO wirklich einigen soll, inwieweit man etwa amerikanische Standards einfach importieren soll oder ob man sich da strategische Autonomie verspielt, wenn man das tut. Und ja, da muss ich ehrlich sagen, ist aus den sehr generellen Deklarationen, sowohl in Ankara als auch jetzt auch in der G7, wenig rauszulegen, wo da die Fachentscheidungen hinfallen werden, die man jetzt in den nächsten Monaten in all diesen Belangen treffen muss.
In Paris also schöner Gleichschritt heute, so ganz allgemein gesehen, Richtung europäische Verteidigungspolitik. Doch noch eher ein Stolpern, sagen Sie, wenn wir auf die möglichen aktuellen Auswirkungen schauen, wenn wir auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine schauen. Die Ukraine hat eine neue Front aufgemacht im Asowschen Meer östlich der Halbinsel Krim. Sie attackiert und trifft dort mit ihren Drohnen praktisch täglich russische Erdöltanker, aber auch Getreidefracht und damit eine ganz wichtige Versorgungslinie Russlands. Wie sehr steckt Russland dort schon in der Defensive?
Im Asowschen Meer sehr stark, auch weil man mangels Marinekräfte diese Tanker sehr schlecht gegen ukrainische Drohnenangriffe sichern kann. Die Erdölproduktion oder die Raffinierung, die Erdölverarbeitung ist in Russland um mindestens 30% eingebrochen und dieser Trend ist auch langfristig. Damit sozusagen verschlechtert sich auch die langfristige Finanzierungsperspektive für Russland für diesen Krieg. Aber muss auch sagen, der Krieg ist damit natürlich noch nicht zu Ende. Die Ukraine hat einen wunden Punkt bei Russland gefunden, den sie auch ausweitet und ihre Angriffe auch immer verbessert und verfeinert.
Wenn wir den Schluss herstellen zum eingangs besprochenen, nämlich die Unterstützung durch die Koalition der Willigen, die zunehmende, da bleibt doch oder stellt sich sofort die historisch begründete Frage, der russische Bär ist besonders reizbar, wenn er sich in die Enge getrieben fühlt. Sie haben es jetzt gerade angesprochen. Erwarten Sie von Russland weitere Eskalation oder vielleicht doch zumindest mittelfristig ein Einlenken auf Friedenskurs?
Also ich denke, es wird... Putin wird alle Mittel ausreizen oder alle ihm zur Verfügung stehenden und erfolgbringenden Mittel ausreizen, den Krieg zu verlängern und eventuell doch noch aus seiner Sicht zu gewinnen, bevor er sich auf den Verhandlungstisch setzt. Da ist insbesondere natürlich die Möglichkeit einer weiteren Mobilmachungswelle ins Auge zu fassen. Die könnte nach den Duma-Wahlen vonstatten gehen und die würde natürlich die Personalsorgen auf der russischen Seite zu einem gewissen Grad lindern. Das Problem der russischen Armee, dass sie kein Rezept gefunden hat, eine personelle Überlegenheit auch in Erfolge auf dem Gefechtsfeld umzusetzen, die bleibt dadurch allerdings unberührt und es würde wahrscheinlich die Verluste der russischen Armee sehr stark in die Höhe schnellen. Die territorialen Gewinne, werden wir erst sehen.
Gustav Kressel war das, Militärexperte an der Landesverteidigungsakademie. Danke, dass Sie uns wieder einmal Ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben.
Vielen herzlichen Dank.
Jetzt aber wenden wir uns ab vom Militär und allem, was damit zusammenhängt und wenden uns der Jugend in Österreich zu und allem, was sie so bewegt und ersehnt. Einschub, Militär und Militärdienst könnte eine Rolle spielen, schon klar tut es im konkreten Fall aber nicht, beziehungsweise war kein Thema beim zweiten Jugendmonitoring der Arbeiterkammer. Die Ergebnisse der vom Institut Foresight durchgeführten Befragung von rund 1.500 jungen Menschen zwischen 16 und 29 in Österreich wurde heute vorgestellt. Dabei zeigt sich laut den Autoren der Studie klar, Optimismus ist vor allem auch eine Frage des Geldes. Thomas Lafroukaitis und Viktoria Waldecker berichten.
Vom Klimawandel bis zur Teuerung, es sind herausfordernde Zeiten. Wie schauen da junge Menschen auf die nächsten Jahre?
Eher nicht so zuversichtlich, aber auch weil uns die ganze Zeit so gezeigt wird, dass das gefühlt so wäre alles zu Ende.
Ich blicke auch tatsächlich ein wenig pessimistisch auf die Zukunft. Es ist gerade sehr angespannt in der Welt, ob es jetzt Kriege sind, wirtschaftlich.
Man merkt halt, die Gesellschaft ist sehr gespalten, die Armut steigt, die Reichen werden immer reicher.
Das zeigt eine kurze Straßenumfrage in Wien. Unter den Jugendlichen gibt es da aber große Unterschiede, besagt das aktuelle Jugendmonitoring der Arbeiterkammer. Demnach sind 64% der 16- bis 29-Jährigen in Österreich eher zuversichtlich, was ihre Zukunft angeht. Aber schaut man genauer hin, ist das eine Frage des Geldes. Unter jenen jungen Menschen, die keine oder kaum finanzielle Sorgen haben, sind 82% optimistisch. Bei jenen, die finanziell kämpfen, sind es nur 38%. Da sind viele also deutlich pessimistischer. Zuversicht sei damit klar eine soziale Frage, sagt Ilkim Erdost, Bereichsleiterin Bildung in der Arbeiterkammer.
Die anhaltende Inflation wirkt wie ein Keil und treibt die Lebensrealitäten junger Menschen weiter auseinander. Auf der einen Seite blockieren existenzielle Sorgen und finanzielle Hürden. Auf der anderen Seite gibt es ökonomische Sicherheit.
Die Teuerung zeige sich auch im Alltag der jungen Menschen sehr deutlich. Viele müssten sich beim Lebensmitteleinkauf, beim Urlaub und bei Freizeitaktivitäten einschränken. Und immer stärker auch bei der Aus- und Weiterbildung. Da gehe die Schere immer stärker auseinander.
Unter den finanziell schlecht abgesicherten Jungen geben heuer fast die Hälfte an, nämlich 44%, dass sie teuerungsbedingt eine Aus- und Weiterbildung nicht beginnen können oder sie abbrechen mussten.
Diese Ungleichheit wirkt sich also auch auf die Perspektiven aus. Ein weiterer großer Sorgenfaktor von jungen Menschen ist das Wohnen, sagt Studienautorin Martina Zandonella vom Foresight-Institut.
Beim Wohnen sind sie sehr stark betroffen, weil sehr viele von ihnen und sehr viel mehr von ihnen als ältere Menschen in befristeten privaten Mietwohnungen leben. Und das sind die teuersten Wohnungen, das sind die Wohnungen, wo die Mieten am kontinuierlichsten auch erhöht werden und wo es natürlich auch keine Sicherheit gibt, weil in 3 Jahren muss ich ja wieder ausziehen.
Das beeinflusse auch das Bild junger Menschen von der Zukunft Österreichs. Auch hier seien die Erwartungen deutlich pessimistischer bei jenen, die finanziell zu kämpfen haben. Für die Arbeiterkammer ist klar, diese Umfrage sei ein Auftrag an die Politik, gerade was die Bildung angeht.
Dass eben Abbrüche vermieden werden, zum Beispiel in den Übergängen darauf geachtet wird, dass junge Menschen nicht verloren gehen. Es braucht zweitens einen Fokus auf Jugendarbeitslosigkeit. Es sind gerade fast 60.000 junge Menschen auf Arbeitssuche in diesem Land. Das ist eigentlich skandalös.
Und auch der Mietmarkt brauche strengere Regeln, so die Forderung der Arbeiterkammer.
Berichtet Viktoria Waldecker vom Jugendmonitoring der Arbeiterkammer zu den Ergebnissen eines anderen heute vorgestellten Berichts, dem mittlerweile dritten Bevölkerungsbericht der Europäischen Union, der EU-Kommission konkret. Demnach schrumpft Europas Bevölkerung und wird immer älter. Die EU-Kommission leitet daraus Herausforderungen für Arbeitsmarkt und Pflege ab. Aus Brüssel, Tim Kuppel.
Europäer leben immer länger. Kinder, die jetzt in der EU geboren werden, erreichen im Schnitt ein Alter von über 80 Jahren. EU-Kommissarin Dubravka Šuica.
Children born today across the European Union are expected to live past 80 years of age on average.
Bis Ende des Jahrhunderts dürfte die Lebenserwartung weiter fast um ein Jahrzehnt steigen.
This number is expected to grow by almost a decade by the end of the century.
Zugleich sinken die Geburtenraten in allen Ländern der Europäischen Union.
At the same time, births are falling across.
Die Bevölkerung in der EU wird daher von 450 Millionen heute bis zum Jahr 2100 unter die 400-Millionen-Grenze sinken. 2050 wird der Anteil der über 65-Jährigen bereits ein Drittel der EU-Gesamtbevölkerung ausmachen. Der Anteil der EU-Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter fällt zugleich bereits jetzt jedes Jahr um mehr als 1 Million. Um die Auswirkungen des Bevölkerungswandels auf den Arbeitsmarkt auszugleichen, schlagen die Experten der EU-Kommission etwa vor, den Arbeitskräftemangel durch ungenutzte Reserven auszugleichen, etwa indem man verstärkt auf Frauen im erwerbsfähigen Alter zurückgreife.
For example, tapping into the power of working-age women.
Von denen derzeit EU-weit 37 Millionen nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen würden, so EU-Kommissarin Šuica.
There are 37 million unemployed or inactive women in the European Union.
Der vorhergesagte Bevölkerungsrückgang werde ländliche Gebiete stärker treffen als Städte durch die Abwanderung junger Arbeitskräfte in die Städte.
Young people increasingly leave rural areas for cities.
Während man für 83% der ländlichen Regionen Bevölkerungsverluste erwarte.
We expect 83% of our rural regions to lose population.
Die Folge: ländliche Gegenden ohne Bevölkerung, Arbeitskräfte und Ressourcen, während die Bevölkerung in den Städten so stark ansteigt, dass wiederum Wohnraum knapp wird. Die Europäische Union verändert sich zu einer Gesellschaft der Langlebigkeit. Das wiederum führt laut dem Demografiebericht der EU-Kommission zu einem steigenden Bedarf an Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege. Die EU-Experten schätzen, dass die Zahl der Menschen, die Unterstützung benötigen, bis 2070 von 36 auf 48 Millionen ansteigen wird. EU-Kommissarin Šuica ruft die EU-Mitgliedstaaten eindringlich zum Handeln auf.
Demographic change is not happening in the distant future. It is happening right now.
Der Bevölkerungswandel, sagt sie, passiert nicht irgendwann, sondern genau jetzt.
Aus Brüssel zurück nach Wien. Dort hat die Regierung heute eine sogenannte digitale Kompetenzoffensive vorgestellt. Gemeinsam mit 30 Unternehmen werden auf einer Online-Plattform kostenlose Weiterbildungsangebote gebündelt. Dazu wurde am Vormittag im Bundeskanzleramt eine Vereinbarung mit den Unternehmen unterzeichnet. Ziel ist, der Bevölkerung digitale Grundkenntnisse zu vermitteln, aber auch mehr Menschen für Ausbildungen im IT-Sektor zu gewinnen, wie Maria Kern berichtet.
Was kann künstliche Intelligenz, was können Chatbots und wie geht man am besten damit um? Antworten auf solche Fragen soll man ab sofort auf der von der Regierung initiierten Wirtschaftsplattform für digitale Kompetenzen bekommen. Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll von der ÖVP sagt:
Wir machen digitale Bildung für jeden in Österreich gratis zugänglich. Und gemeinsam unterschreiben wir heute den Pakt zwischen 30 Unternehmen, mit über 50 Bildungsangeboten, 145 Lerneinheiten und über 1200 Stunden, die online und gratis abrufbar sind.
Konkret wurden Weiterbildungsangebote, die es bereits in ganz Österreich gab, zusammengefasst, adaptiert und auf einer Plattform gebündelt. Auch der ORF ist bei der Initiative mit an Bord. Es können und sollen auch noch weitere Angebote dazukommen, so Pröll. Zu finden sind die Infos unter digitalaustria.gv.at/kompetenzen/ Wirtschaftsplattform. Dort bekommt man etwa Zugang zur Online-Seniorenakademie von A1 Telekom Austria. Interessierte können hier beispielsweise lernen, was ein Webinar ist oder wie man die ID Austria nutzen kann. Thomas Arnoldner, Deputy CEO von A1.
Digitale Kompetenzen sind heute so wichtig wie Lesen und Schreiben. Und wir dürfen die Menschen dabei nicht allein lassen.
IBM will den Menschen auf der neuen Plattform etwa Grundkenntnisse in Sachen Cybersicherheit vermitteln. Siemens wiederum bietet Lernmodule für Schulen an, mit Videos und Schulungsunterlagen für Berufe in den Bereichen Elektrotechnik, Mechatronik und Informatik. Auch Samsung bietet ein Bildungsprogramm für junge Menschen an.
Das wir bereits seit 6 Jahren jetzt durchführen, hier in Österreich und auch in der Schweiz. Wir fördern damit Zukunftskompetenzen der Jugendlichen, aber auch der Lehrkräfte. Ich denke, auch die Lehrkräfte zu unterstützen, ist extrem wichtig.
So Dario Casari, Präsident von Samsung Electronics für Österreich und die Schweiz. Zu den Kosten für die Weiterbildungsplattform heißt es aus dem Büro von Staatssekretär Pröll, dass sie überschaubar seien. Die Homepage Digital Austria sei bereits vorhanden gewesen und die Unternehmen würden kein Geld vom Kanzleramt für die Bildungsangebote bekommen.
Gleich 12 Uhr und 36 Minuten. Welche Themen erwarten Sie noch in diesem Mittagsjournal? Unter anderem die Flutkatastrophe im rheinland-pfälzischen Ahrtal mit mehr als 130 Toten jährt sich zum 5. Mal. Was hat man dort daraus gelernt? Fußball-WM. Welche Tipps hat die Wissenschaft fürs Elfmeterschießen parat? Und Kultur. Die Bachmann-Preisträgerin Sharon Todua-Otu veröffentlicht ihren 2. Roman. Jetzt gleich aber leider wieder einmal zu einem Bericht über einen mutmaßlichen, muss man ja sagen, Frauenmord. Zu einem besonders grausamen Tatverdächtig ist in Oberösterreich ein 50 Jahre alter Mann. Passiert sein dürfte der mutmaßliche Mord bereits vor einigen Wochen. Der Tatverdächtige ist seit Anfang Juli in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, damit es zu derartigen Fällen gar nicht erst kommt, braucht es mehr Maßnahmen, so eine Gewaltschutzexpertin. Christine Baumgartner berichtet.
Am 26. Juni finden Einsatzkräfte eine schwer verwundete und blutende Frau in ihrem Haus in Machtrenk. Sie können nur noch den Tod der 40-Jährigen feststellen. Jetzt liegt das Obduktionsergebnis vor. Sie ist an schweren Unterleibsverletzungen gestorben. Ihr Mann steht unter Verdacht. Er selbst gibt sexuelle Handlungen zu, spricht aber von einem Unfall. Die Staatsanwaltschaft Wels ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person mit Todesfolge. Für Eva Schuh, Leiterin des Gewaltschutzzentrums in Oberösterreich, nicht nachvollziehbar.
Hier ist für mich die Frage, ob es wirklich sexueller Missbrauch oder wirklich auch Mord war, weil da braucht es schon wirklich massive Gewalteinwirkung, damit eine Frau zu Tode kommt. Da wurde offensichtlich auch der Tod in Kauf genommen.
Die Staatsanwaltschaft Wels argumentiert die Ermittlungen damit, dass das Opfer erheblich alkoholisiert war und bestätigt zudem, dass der Tatverdächtige unbescholten war. Viele Frauen, die ermordet wurden, hatten vorher nie Kontakt zu einem Gewaltschutzzentrum, so Eva Schuh. Hat man dann überhaupt eine Chance, hier einen solchen Fall zu verhindern?
Hier ist es unsere Aufgabe, dass wir bekannter werden und oft werden die Frauen ja bedroht, wenn sie sich Hilfe holen. Das ist eine große Angst damit verbunden. Deswegen ist es auch wichtig für die Betroffenen zu wissen, das kann auch jede Person sich bei uns anonym beraten lassen.
Allerdings sollte Präventionsarbeit bereits viel früher beginnen und da gibt es für das Oberösterreichische Gewaltschutzzentrum Luft nach oben.
Es wäre wichtig, dass man schon in einem sehr frühen Alter sensibilisiert, eigentlich schon im Kindergartenalter Burschenarbeit macht, Mädchenarbeit macht. Da wird, glaube ich, noch wirklich zu wenig getan. Wir haben zwar dann nicht gleich den Effekt, aber wenn ich schon mit einem ganz anderen Denken aufwachse, dann hat es am meisten Wert.
Die nächste Haftverhandlung findet morgen statt. Im Fall einer Verurteilung droht dem 15-Jährigen eine Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren oder lebenslang.
Nach Deutschland jetzt. Das Ahrtal in Rheinland-Pfalz hat vor 5 Jahren traurige Berühmtheit erlangt. Das kleine Flüsschen an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen ist in der Nacht von 14. auf 15. Juli 2021 zu einem reißenden Strom angeschwollen. Stundenlanger Starkregen hat zu tödlichen Sturzfluten geführt. 136 Menschen sterben im Ahrtal, weitere 49 in Nordrhein-Westfalen. Häuser und Straßen werden mitgerissen, die Region wird nahezu weitgehend zerstört. Heute, 5 Jahre danach, gedenkt Deutschland der Opfer und der Katastrophe und hofft, besser auf solche Unwetterereignisse vorbereitet zu sein. Andreas Jölli berichtet.
Die Flutkatastrophe hat ihre Spuren hinterlassen, im Ahrtal, in den kleinen Seitentälern und bei den Menschen. Peter Klein und Daniela Pfaffenholz.
Man läuft immer noch die Gänsehaut über den Rücken und sind so Momente, wo man in sich geht.
Ich rechne eigentlich damit, dass es nochmal passieren könnte.
Die Spuren des Hochwassers sind immer noch unübersehbar. Auch 5 Jahre danach etliche Baustellen und Ruinen. Jan Hallerbach.
Überall Baustellen und das wird ja auch noch ein bisschen so bleiben. Auch das ganze Tal wird ja noch ein paar Jahre dauern, bis ja alles wieder fertiggestellt ist, auch infrastrukturell.
Der Wiederaufbau dauert. Aus mehreren Gründen. Dominik Gieler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr.
Wir haben natürlich mit der Bürokratie in Deutschland unsere Probleme. Wir haben das Vergaberecht und wir haben andere Prozesse, Genehmigungsprozesse, die sich lange hinziehen. Sicherlich ist das ein Teil der Geschichte. Am Geld hängt es meistens nicht, weil das Geld ist da. Woran es auch hängt, ist teilweise auch an persönlichen Umständen, warum man nicht wieder aufbaut oder sich noch nicht entschieden hat. Psychische Traumata werden auch ein großes Thema sein bei dem einen oder anderen. Und ja, es ist allumfassend.
Nach der Flutkatastrophe hat man beim Wiederaufbau der Infrastruktur seinen Lehren gezogen.
Prinzipiell versuchen wir natürlich im Wiederaufbau auch der A möglichst viel Raum zu geben. Die Brücken versuchen hydraulisch aufzuweiten und uns bestmöglich zu wappnen.
Das Ahrtal soll sicherer werden und besser vorbereitet sein. Denn das Ahrtal gilt weiter als Gefahrenzone, sagt der Geograf Thomas Roggenkamp.
Hier im Ahrtal sind viele Orte eigentlich komplett auf einem Raum gebaut worden, der dem Fluss gehört, der Überschwemmungsgebiet ist.
In neu gebauten Häusern in den Gefahrenzonen dürfen die Wohnräume nur mehr im ersten Stock oder darüber liegen. Brücken werden höher und breiter gebaut. Es gibt ein Sirenenwarnsystem. An kleineren Nebenflüssen wird mit Ultraschall Wasserstand und Regenmenge gemessen.
Man muss sich das so vorstellen, dass ja nicht das Hochwasser in der Ahr selber entsteht, sondern in den vielen zahlreichen Nebenbächen. Dort entstehen kleinere Wellen, die sich dann in der Ahr auftürmen zu einer großen Welle. Also insofern ist es sehr sinnvoll, auch die schon im Blick zu haben.
Für den technischen Hochwasserschutz empfiehlt Thomas Roggenkamp sogenannte Rückhaltebecken.
Die, was den technischen Hochwasserschutz angeht, am wirksamsten wäre, dass wir an den kleineren Bächen ansetzen, um dort diese Rückhaltebecken zu bauen und das Wasser im Falle eines extremen Hochwassers zurückzuhalten. Es ist im Prinzip die einzige Möglichkeit, wenn wir wirklich Wasser aus den Orten raushalten wollen, wenn wir von großen Hochwassern sprechen.
Die Errichtung solcher Rückhaltebecken ist allerdings teuer und dauert Jahre. Trotzdem notwendig, sagt der Geograf, nicht nur für das Ahrtal, sondern auch andere Gegenden, wegen des Klimawandels.
Durch den Klimawandel werden diese Ereignisse, vor allem Starkregenereignisse, eher häufiger werden als seltener. Und dementsprechend werden auch extreme Hochwasserereignisse eher häufiger werden.
Heute gedenken viele Städte und Gemeinden im Ahrtal und Umgebung der Flutkatastrophe vor 5 Jahren. Auch unter Anteilnahme der Politik, etwa vom Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Weiter in die Türkei. Da ist vor 10 Jahren ein Militärputsch gescheitert. Die Türkei hat da nachhaltig verändert. Wer die Veränderungen durch diesen gescheiterten Militärputsch versteht man am besten wohl, wenn man 10 Jahre zurückblickt und anschaut, was Präsident Erdogan daraus gemacht hat. Rosa Leon, unsere Türkei-Korrespondentin, hat mit dem in Exil in Berlin lebenden Dokumentarfilmer und Journalisten Can Dündar gesprochen.
Am 15. Juli 2016, kurz vor 22 Uhr, rollen Panzer auf die Bosporusbrücke in Istanbul, blockieren eine Fahrtrichtung, ein Militärputsch, wie ihn die Türkei alle paar Jahrzehnte erlebt. Doch Recep Tayyip Erdogan ruft das Volk höchstpersönlich noch in der Nacht zum Widerstand auf, lässt Waffen verteilen. Der Putsch wird verhindert. 251 Menschen sterben, Tausende werden verletzt. Die tiefen Spuren dieses Abends sind der Türkei geblieben. Der Journalist Can Dündar.
Bis dahin gab es das mehr oder weniger gut funktionierende Mehrparteiensystem und die Gewaltenteilung. Und trotz Mängeln konnten wir von einem Rechtsstaat sprechen. Aber von diesem Tag an ging die gesamte Kontrolle in Erdogans Hände über.
Fethullah Gülen, ehemals Verbündeter Erdogans, muslimischer Prediger mit Millionen Anhängern weltweit, wird zum Hauptschuldigen erklärt. Hunderttausende Menschen werden verhaftet, gekündigt, angeklagt. Enorm viele sind heute im Exil. In Folge werden Universitäten, Schulen, Verwaltung, Militär, Polizei und auch Medien umgebaut. Und das neue Präsidialsystem bündelt die politische Macht in einer Hand. Can Dündar ist überzeugt, Europa habe zu wenig unternommen.
Europa war in diesem Prozess lediglich Zuschauer. Europa hat den gesamten Prozess der Autokratisierung durch Erdogan tatenlos mitverfolgt. Und dafür gibt es einen Grund: das Flüchtlingsabkommen. Da der Putschversuch und der Flüchtlingsstrom in denselben Zeitraum fiel, zog es Europa vor, Erdogan nicht zu verärgern. Und ich glaube, dieses Schweigen Europas hat einen wesentlichen Beitrag zur Zerstörung der Demokratie in der Türkei geleistet.
Heute ginge es den allermeisten Menschen in der Türkei schlecht, in vielerlei Hinsicht, nicht nur finanziell. Die Wut sei groß, meint Can Dündar.
Es gibt nicht nur die wirtschaftliche Katastrophe, auch die Wünsche der Bevölkerung werden missachtet. Von ihr gewählte Bürgermeister und Abgeordnete werden verhaftet. Das Erdogan-Regime hatte 25 Jahre lang immer irgendwie die Unterstützung der Bevölkerung. Zum ersten Mal hat er nun die Kommunalwahlen verloren und liegt in allen Meinungsumfragen hinten. Zum ersten Mal stehen sich Staat und Bevölkerung in der Türkei vielleicht so sehr gegenüber wie nie zuvor.
Erdogan hat den Putschversuch genutzt, um die Macht bei sich zu konzentrieren. Die Türkei sei heute eine andere, ist Can Dündar überzeugt. Was als nächstes kommt, sei völlig unklar. Denn die Türkei sei für Überraschungen immer gut.
Zum Fußball jetzt. Nicht zu dem Fußball, der Spaß und Spannung verspricht, sondern zu denen, die Fußball als Vehikel ihrer rassistischen Vorurteile nutzen. Heute Abend trifft Spanien im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft auf Frankreich. Von vielen wird dieses Spiel auch als vorgezogenes Finale gesehen. Aber Politiker trüben die Stimmung. Spaniens ehemaliger Premierminister beispielsweise hat sich rassistisch über die französische Mannschaft geäußert und damit international Empörung ausgelöst. Marin Häusermann berichtet.
Am Wochenende hat Mariano Rajoy international Schlagzeilen gemacht. Der frühere spanische Premierminister und Politiker der konservativen Partido Popular, der Volkspartei, schreibt in einem Gastbeitrag für das Online-Medium El Debate, Frankreich verfüge über einen Kader von höchstem Niveau, allerdings ohne Franzosen. Die französische Ministerin für Überseegebiete ruft daraufhin den französischen Fußballverband auf, sich juristisch zu wehren. Dessen Präsident spricht von unerträglichem Rassismus. Tatsächlich ist es das zweite Mal in einer Woche, dass die französische Mannschaft rassistisch angegriffen wird. Denn nachdem Frankreich Paraguay aus der WM geschmissen hat, beschimpft eine paraguayanische Senatorin den französischen Topstar Kylian Mbappé als kolonisierten Kameruner, der den harten Franzosen spiele. Voller Minderwertigkeitskomplexe, neureich, arrogant und hässlich. Der französische Fußballverband hat Anzeige erstattet. In Spanien löst die Aussage von Rajoy nicht nur Empörung aus, sondern auch Verwunderung. Im meistgehörten Radiosender Spaniens, Cadena Ser, diskutieren die Journalistin Cristina de la Hoz und der Politikwissenschaftler Anton Losado, warum sich der Politiker so geäußert hat.
Ich weiß nicht, ob es einfach Schamlosigkeit ist. Er hat seine eigene Karikatur erschaffen. Aber ich hatte ihn nicht als Rassisten im Kopf.
Ich denke, wir brauchen den Kontext, was letzte Woche im Parlament passiert ist. Der Freundschaftsvertrag mit Frankreich wurde auf Eis gelegt durch Stimmen der Volkspartei. Nur damit die aktuelle Regierung keine Erfolge vorweisen kann. Ich verstehe das nicht.
Das ist die Theorie, die auch die spanische Regierung verfolgt. Die konservative Opposition wolle, dass Spaniens Premierminister nicht nur innenpolitisch wegen Korruptionsvorwürfen, sondern auch außenpolitisch Probleme bekommt. Pedro Sanchez hat sich auf der Plattform X ausdrücklich gegen die Aussagen seines Vorgängers gestellt. Von Mariano Rajoy dagegen gibt es bisher keine Erklärung für seine rassistische Äußerung. Und auch keine Entschuldigung.
Jetzt aber zum Fußball, der Spaß und Spannung verspricht. 4 mögliche Elfmeterschießen gibt es noch bei dieser Weltmeisterschaft. 2-mal Semifinale, 1-mal Spiel um Platz 3, 1-mal im Finale. Und wenn man daran denkt, wer aller bei dieser WM schon Elfmeter versemmelt hat, 2-mal gelang das sogar Lionel Messi, dann ruft das auch die Wissenschaft auf den Plan. Die Wissenschaft beruft sich auf die Spieltheorie und gibt den Fußballern daraus abgeleitet gute Ratschläge. Mehr von Robert Schäppel.
Schütze gegen Torwart, einer gewinnt, einer verliert. Aus Sicht der Spieltheorie ist das ein simultanes Nullsummenspiel, soll heißen, Sieg und Verlust gleichen sich immer aus. Eine gütliche Einigung ist nicht möglich, sagt die Mathematikerin Andrea Gaunersdorfer vom Institut für Finanzwirtschaft der Uni Wien.
Also die einfachste Sichtweise ist, dass man einfach sagt, der Schütze kann in die linke oder rechte Ecke schießen und der Tormann kann sich in die linke oder rechte Ecke werfen. Ja, und dann wäre das optimale Verhalten halt von beiden Kontrahenten so, dass sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5 die eine oder die andere Ecke wählen. Wichtig ist halt für den anderen, unvorhersehbar zu sein. Wenn in dem Moment, wo der andere irgendwie erkennt, dass sich jemand öfters in eine Ecke wirft oder in die eine Ecke schießt, kann der andere entsprechend darauf reagieren und er hat dadurch einen Vorteil.
Unvorhersehbar heißt, sich so verhalten, als wäre es zufällig. Jede Abweichung vom Zufall gibt dem Gegner einen Vorteil in die Hand, beziehungsweise auf den Fuß. Auch der zeitliche Aspekt spielt eine Rolle, wenn zum Beispiel der Schütze kurz vor dem Schuss verzögert und der Torwart in eine Ecke springt, dann kann der Schütze darauf reagieren und die andere Ecke nehmen. So geschehen etwa im Match Argentinien gegen Österreich. Da hat Lionel Messi versucht, das simultane Spiel in ein serielles Spiel zu verwandeln, sagt Anton Pfaller, Amateur-Torwart und Studienassistent am Institut für Finanzwirtschaft.
Da haben wir beim Elfmeter gesehen, dass er versucht hat, Alexander Schlager sozusagen so lange wie möglich anzuschauen, um zu erkennen, in welche Richtung Alexander Schlager sich bewegt. Was aber Alexander Schlager sehr gut gemacht hat, war, dass er extrem lange stehen geblieben ist.
Und dadurch Messi gezwungen hat, selbst eine Entscheidung zu treffen, trotz Verzögerungstaktik.
Dadurch verliert er sowohl Präzision als auch Geschwindigkeit und hat deswegen dann zum Beispiel den Elfmeter gegen Österreich am Tor vorbeigesetzt.
Für jede Strategie gibt es also eine Gegenstrategie. Die Frage ist nur, wer sich wofür entscheidet.
Dadurch, dass die Interessen komplett entgegengesetzt gerichtet sind, muss jeder der beiden versuchen, sich so zu verhalten, dass der andere ihn nicht durchschaut.
Was die Theorie betrifft, sind Andrea Gaunersdorfer und Anton Pfaller einer Meinung, nur nicht beim Weltmeistertipp.
Ich denke, dass Frankreich gegen England im Finale spielen wird und Frankreich gewinnen wird.
Ich sag Spanien.
Zu literarischem jetzt. Nicht Handkes, die Angst des Tormanns beim Elfmeter zitieren wir, sondern ein neues Buch, einen neuen Roman stellen wir vor. Vor genau 10 Jahren hat die britisch-deutsche Schriftstellerin und Aktivistin Sharon Dodua Otu den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen für den Text »Herr Gröttrup setzt sich hin«. Nun hat sie ihren zweiten Roman veröffentlicht. »So in etwa ist es geschehen«, heißt der. Magdalena Miedl hat mit der Autorin gesprochen.
Ein Mord ist passiert, daran besteht kein Zweifel. Die Täterin Amata Haller sitzt im Gefängnis und erwartet ihr Urteil. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Aber Amata Haller hat zuvor noch etwas zu sagen.
Die Kurzfassung lautet, ich habe dafür gesorgt, dass Brockhaus nie wieder atmen wird. Ich hole aber ein bisschen weiter aus, denn diese Dinge geschehen nicht einfach so. Und ich schreibe das nicht, weil ich meine Rolle herunterspielen will. Überhaupt nicht. Das hier ist ein richtiges Geständnis.
Passiert ist Folgendes. Amata, Enkelin eines afrodeutschen KZ-Überlebenden, will wie jedes Jahr am 3. Mai ihre Mutter zu einer Gedenkfeier am Timmendorfer Strand treffen. Dort wird der Opfer und Überlebenden des Untergangs der Kap Arkona gedacht, bei der weit über 6000 KZ-Häftlinge starben. Diese reale Katastrophe ist im Roman ein wichtiger Gedenktag für Amatas Familie, sagt die Autorin Sharon Dodua Otu.
Amata und ihre Mutter treffen sich dort jedes Jahr. Und dieses Jahr ist es so, dass Amata sich nicht rechtzeitig gekümmert hat um einen Mietwagen. Und deswegen erwähnt sie das nebenbei. Und ihr Chef, der sowieso sehr hilfsbereit ist und ein bisschen aufdringlich vielleicht, bietet Amata an, dass er sie hinfährt. Das will Amata eigentlich nicht, aber sie schafft es auch nicht, Nein zu sagen, weswegen sie beide dann im Auto sitzen. Und die Geschichte ist eine dieses Autofahrts und wie es am Ende zu diesem Tod oder Mord kommt.
Eine Provokation, eine Überforderung, eine Zumutung kommt zur nächsten und dann die Gewaltexplosion. So funktionieren Herleitungen von Verbrechen oft und oft sind es die Verbrechen von Männern. Anders in So in etwa ist es geschehen. Amata Haller ist eine afrodeutsche Frau, das Opfer Heinz Brockhaus, ihr älterer weißer Chef.
Ich finde, dass dieser Heinz Brockhaus, so wie die Figur über sich selbst redet und über seine Familie, das ist auf jeden Fall eine Person, die auch unter sich selbst leidet. Ich habe versucht, mit dieser Figur zu zeigen, gängige Männlichkeitsbilder können auch schädlich für Männer sein.
Die gesellschaftlichen Machtverhältnisse, unter denen dieser Mord geschieht, dröselt Sharon Dodua Otu auf nur 142 Seiten sorgfältig auf, in mehreren Textsorten. Amata schreibt ihrer Freundin, der Juristin Nkechi, einen Brief aus dem Gefängnis mit der Bitte, ihre Aufzeichnungen zu publizieren, die subjektive Erinnerung daran, wie es zur Tat kommen konnte. Dann gibt es das Transkript einer Tonaufnahme, die während der verhängnisvollen Autofahrt zufällig mitgelaufen ist. Und einen Anhang, in dem die Herausgeberin Nkechi ihre Sicht darlegt.
Das war mir ein Bedürfnis, diese Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln zu erzählen. Und zwar geht es mir oft darum zu sagen, wir in der Gesellschaft verhandeln meist eine dominante Perspektive. Und was passiert mit den ganzen anderen Perspektiven?
So in etwa ist es geschehen, handelt von den Ermüdungserscheinungen, die Rassismus verursacht. Zugleich ist das Buch geprägt von einem Witz, der immer wieder den Atem stocken lässt. Ein brillanter, finsterer Roman, dessen Fragen lange nachwirken.
Das Mittagsjournal neigt sich dem Ende zu. Es folgt jetzt der kompakte Nachrichtenüberblick. Julia Wötzinger, bitte.
In Paris hat die große Militärparade zum französischen Nationalfeiertag stattgefunden. Präsident Emmanuel Macron hat dabei ein deutliches Zeichen zur Unterstützung der Ukraine gesetzt. 24 Staats- und Regierungschefs aus Partnerländern der Pro-Ukraine-Koalition waren dabei, darunter auch Bundeskanzler Christian Stocker. Hunderte Soldaten aus Ländern der Koalition sind mitmarschiert, darunter 23 Gardesoldaten des Bundesheeres. US-Präsident Donald Trump hat mit einem Angriff auf eine bisher wenig bekannte iranische Atomeinrichtung gedroht. Er bezeichnet den als Pickaxe Mountain bekannten Standort als ein mögliches Ziel. Ein Angriff werde wahrscheinlich relativ bald erfolgen, sagt Trump in einem Radiointerview. Im Fall des Erpressungsversuchs gegen den Babykosthersteller Hip muss der Verdächtige länger in Untersuchungshaft bleiben. Die U-Haft wird wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr bis 14. September verlängert. Der Mann soll 2 Hip-Gläser in Österreich, Tschechien und der Slowakei mit Rattengift manipuliert haben. Ein Glas, das in einer Sparfiliale in Eisenstadt verkauft worden sein soll, ist bisher nicht gefunden worden. In Österreich dürfen die Namen von Sportlerinnen und Sportlern, die wegen Dopings gesperrt sind, laut EuGH-Urteil nicht automatisch online veröffentlicht werden. Die Richterinnen und Richter urteilen, dass es keine Veröffentlichung ohne Interessensabwägung geben darf. Das urteilen die Richterinnen und Richter. Betroffene Sportlerinnen und Sportler müssen es etwa möglich sein, vorher Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzulegen. Eine groß angelegte Katastrophenschutzübung findet im November in Kärnten statt. Bei der bisher größten Übung Kärntens wird das fiktive Szenario eines verheerenden Erdbebens angenommen. 2500 Beteiligte aller Einsatzorganisationen nehmen teil. Ziel der Übung ist, den Katastrophenschutz und die Zusammenarbeit zu stärken. Die Polizei in Atlanta erhöht die Sicherheitsvorkehrungen für das brisante WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien morgen. Laut Medienberichten gilt für das Spiel die höchste Risikostufe. Gründe dafür sind die historischen Spannungen zwischen den Ländern nach dem Falklandkrieg. Außerdem hat Argentinien England vor 40 Jahren im WM-Viertelfinale gewonnen. Argentinien hat gegen England gewonnen, etwa durch das Handgottestor von Diego Maradona. Heute Abend schon trifft im ersten Halbfinale Frankreich auf Spanien. Anpfiff ist um 21 Uhr. Die erzkonservativen Pius-Brüder wehren sich gegen die Kirchenstrafen durch den Vatikan. Sie fordern, dass die Strafen zurückgenommen werden. Die Pius-Bruderschaft hatte gegen den Willen des Papstes 4 neue Bischöfe geweiht und damit einen sogenannten schismatischen Akt vollzogen, also die Abspaltung von der Kirche. Der Vatikan hat die 6 Beteiligten exkommuniziert. Die Glaubensgemeinschaft habe mit der Kirche gebrochen. Die französische Stadt Nizza gedenkt heute der Todesopfer durch den islamistischen LKW-Anschlag vor 10 Jahren. Bei der Feier am Abend werden Präsident Emmanuel Macron und seine Vorgänger François Hollande und Nicolas Sarkozy erwartet. Am Abend des 14. Juli 2016, dem Nationalfeiertag, ist ein 31-jähriger Tunesier nach dem Feuerwerk mit einem LKW durch die feiernde Menge gerast.
Danke, Julia Wötzinger. Und jetzt wollen wir von Gerald Holzinger, der bei mir im Studio Platz genommen hat, noch genau wissen, wie das Wetter wird, beziehungsweise neben der Hitze ist es ja vor allem die anhaltende Trockenheit, die ein großes Thema ist. Aber da scheint jetzt leichte Entspannung absehbar zu sein, richtig?
Und zwar in Form von Regenschauern und Gewittern immerhin. Die Luft wird jetzt generell feuchter, sie bleibt bis auf Weiteres zwar noch sehr warm bis heiß und damit wird es zunehmend schwül. Es bilden sich aber vermehrt Schauer und Gewitter, die in den nächsten Tagen den Großteil des Landes betreffen und die Trockenheit zumindest lindern werden. Heute verlagert sich eine erste kräftige Gewitterzelle schon seit dem Vormittag an der Alpen-Nordseite ostwärts. Nach dem Norden von Vorarlberg und Tirol ist mittlerweile auch Salzburg und das westliche Oberösterreich nass bzw. gewittrig. 25 Liter Regen pro Quadratmeter waren es schon in Kössen, Sturmböen über 90 km/h in Jenbach. Zudem werden sich ausgehend vom Bergland in den nächsten Stunden vermehrt Regenschauer und Gewitter bilden. Stellenweise besteht Unwettergefahr. Am längsten sonnig und zum Teil sehr heiß ist es im Osten. Bis zu 34 Grad werden es etwa im Großraum Wien.
Auf Gewitter müssen wir uns also einstellen in den nächsten Tagen. Wird sich denn damit in absehbarer Zeit auch die Hitze abschwächen?
Wie es ausschaut ab dem Wochenende. Vorerst bleibt es noch bei Höchstwerten um oder über 30 Grad. Dazu ist es ab morgen generell schwül und wechselhaft mit einer Mischung aus Wolken, Sonne und einigen Regenschauern und Gewittern. Für nächste Woche kündigen sich frischere Zeiten an. Jedenfalls dürften wir dann für einige Zeit im ganzen Land unter 30 Grad bleiben.
Danke, Gerald Holzinger. Das war das Mittagsjournal am 14. Juli. Für das Team mit Christine Tönige, Frankenberger Regie und Wilhelm Wimmer Technik verabschiedet sich Franz Renner. Haben Sie einen guten Tag und bleiben Sie dran. Hier ist es und hier kommt gleich Punkt 1.